Heute ist Karfreitag und damit haben wir die Talsohle des irdischen Lebens Jesu erreicht. Für die Jünger damals war die Kreuzigung ihres Meisters ein Fiasko, ein totales Desaster. Und bis heute eckt das Kreuz an. Wie kann die Abbildung eines brutal hingerichteten Menschen das Hoffnungszeichen einer ganzen Weltreligion sein? Sieg in der Niederlage, das ist der Titel unserer heutigen Lebenshilfesendung bei Radio Horeb am heutigen Karfreitag und es begrüßt Sie dazu Gabi Fröhlich. Das Heilige Land wird auch das fünfte Evangelium genannt. Tasten wir uns also an das Geheimnis des Kreuzes heran, indem wir uns an Ort und Stelle begeben, sozusagen an den Tatort. Und wir begrüßen uns aus Jerusalem zugeschaltet Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist Theologe, Fremdenführer, Pilgerführer im Heiligen Land und Buchautor. Herzlich willkommen, Herr Fleckenstein.
Ja, danke und ich begrüße Sie auch von ganzem Herzen aus Jerusalem, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gabi.
Der Karfreitag hat seinen Höhepunkt ja so eher um die Mittagszeit, frühen Nachmittag. Wie sieht der Karfreitag denn in Jerusalem aus? Vielleicht können Sie uns das ganz kurz schildern.
Ja, der Karfreitag ist ein ganz besonderes Fest in Jerusalem. Um 11 Uhr beginnen die Franziskaner mit der Prozession von der ersten Kreuzwegstation bis zur Auferstehungskirche. Und da sind es Tausende von Menschen, die da mitziehen durch die engen Gassen der Altstadt. Und manche tragen sogar Kreuze auf dem Rücken, um einfach symbolisch zu sagen, wir sind mit Jesus jetzt mit dir, tragen unser Kreuz, weil auch du unser Kreuz trägst. Und das ist also ein ganz besonderer Höhepunkt, der dann endet in der Auferstehungskirche und mit dem Patriarchen wird dann gesungen und Hymnen gesungen und damit wird sozusagen das Karfreitagsgeschehen auf dem Golgatha Felsen wieder vergegenwärtigt.
Es gibt dann noch eine sehr schöne Zeremonie am Abend, auch wieder mit den Franziskanern, die Grablegungsfeier. Das ist ja auch eine Tradition, die es in anderen Ländern gibt und gerade dort in der Grabeskirche sehr ergreifend.
Ja, so ist es. Das ist ja auch wirklich wahr, ja.
Wir haben gehört von der Grabeskirche, auch Auferstehungskirche, die war eine kurze Zeit geschlossen. Kann man denn jetzt wieder rein?
Ja, seit heute Morgen ist wieder geöffnet. Die war jetzt 3 Tage geschlossen, denn die Verwaltung von Jerusalem hatte beschlossen, von den Kirchen jetzt Steuer zu erheben. Und es ging um die Millionen. Man spricht von 140 Millionen Euro Steuer jetzt nachzahlen, obwohl seit 800 Jahren die Kirchen befreit sind, Steuer zu zahlen, da die Einnahmen von Hospizen und von Schulen wieder den sozialen Werken dienen, wie Waisenhäuser, wie Schulen, wie Altersversorgung, Häuser für kranke Menschen, Krankenhäuser. Und jetzt plötzlich sollte ein neues Gesetz entstehen. Man will nun auch jetzt von den Kirchen Steuer einziehen. Und deshalb haben dann die Kirchenführer ganz einig, die Orthodoxen und die Katholiken und die Armenier, also alle 5 Konfessionen einmütig, die Kirchentüre der Auferstehungskirche für 3 Tage schließen lassen. Mhm. Aber heute Morgen scheint, dass auch jetzt die Regierung wieder einlenkt, denn es gab große Proteste, weltweite Proteste. Auch die Kirchenführer haben ein Schreiben losgelassen, das also weltweit auch Aufsehen erregt hat. Und so scheint es doch, dass man wieder zu einer Einigung kommen will. Und ab heute Morgen sind die Kirchen oder ist die Kirche wieder geöffnet.
Also auch dann über die Feiertage. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, bei dieser Sendung handelt es sich um eine Aufzeichnung, weil Herr Fleckenstein natürlich am Karfreitag selber hoch im Einsatz ist. Deshalb, die Lage verändert sich ja immer so rasend schnell in der Region. Man kann nichts Genaues vorhersagen, was wieder in ein paar Tagen oder Wochen ist. Aber das ist jetzt dieser Ist-Zustand von Ende Februar. Wie ist die Lage eigentlich in Jerusalem? Mitte Februar haben wir besorgt von heftigen Auseinandersetzungen an der israelisch-syrischen Grenze gehört. Das ist ja gar nicht weit vom See Genezareth entfernt und den ganzen Heiligtümern. Dort ist man da jetzt ganz nervös.
Wissen Sie, ich lebe seit 36 Jahren schon hier in Jerusalem und man nimmt viele Dinge gar nicht mehr richtig wahr. Denn wir leben in einem Krisengebiet und das ist immer schon so gewesen hier in diesem Land, dass diese Dinge uns nicht mehr sehr berühren. Was da geschehen ist jetzt auf dem Golan, hat Jerusalem auch eigentlich nicht beeinflusst. Und der Pilgerstrom geht auch weiter seit Jahren. Also die Leute auch, die kommen vor allem aus dem fernen Osten. Die Europäer sind da etwas ängstlicher, aber es kommen viele Menschen aus dem fernen Osten in Scharen, kann man sagen, die wahrscheinlich auch aus Krisenländern kommen und sich durch diese Dinge, die auch oft von der Presse sehr aufgeblasen und aufgepauscht werden, sich nicht mehr beeindrucken lassen. Mhm. Auch wir leben aus diesem Bewusstsein, dass in der Bibel 365 Mal steht, fürchte dich nicht. Also wir haben für jeden Tag ein fürchte dich nicht und aus diesem Bewusstsein, aus diesem Glauben heraus, dass wir in der Hand Gottes sind und dass die Hand Gottes schützend über uns ist, gestalten wir unser Leben.
Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt den Titel dieser Sendung, Karfreitagssendung haben, Sieg in der Niederlage, dass man das nochmal anders lebt, wenn man in so einem Krisengebiet lebt. Man könnte ja auch sagen, ja, mein Gott, wenn Gott so allmächtig wäre und so weiter, dann könnte er es ja schaffen, da mal endlich Frieden, gerade in dem Land, das ihm so besonders nahe ist, weil er sein irdisches Leben dort verbracht hat, Jesus Christus. Das könnte er doch einfach machen. Aber nein, die Logik ist eine andere.
Die Gotteslogik ist eine andere. Jesus sagt ja selbst, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und der eigentliche Frieden beginnt ja in unseren Herzen. Da sollten keine Mauern entstehen. Denn wir haben ja auch, um die Westbank wird ja zurzeit eine ganze große Mauer errichtet, 4 Meter hoch. Und das kann die Menschen auch oft sehr, sehr bedrücken und sehr unruhig machen. Aber wichtig ist, dass die Mauern in unseren Herzen nicht entstehen. Die Mauer der Verzweiflung, die Mauer des Hasses, die Mauer der Resignation, die Mauer der Mutlosigkeit. Das ist wichtig. Und das hat uns Jesus ja gezeigt. Durch seinen Tod hat er den Tod besiegt und alles Böse überwunden, hat das Böse mit dem Guten überwunden. Und das ist unsere Sendung auch hier und unsere Aufgabe hier in Jerusalem, auch als Christen, dass wir das vorleben, was Jesus uns, oder nachziehen, nachleben, was Jesus uns vorgelebt hat.
Mhm. Viele Heiliglandpilger kennen Sie, Karl-Heinz Fleckenstein, durch Ihre engagierten Pilgerführungen gemeinsam mit Ihrer Frau Luisa, einer palästinensischen Christin, also einer Einheimischen. Können Sie eigentlich das zählen, wie viele Pilger Sie schon durch das Heilige Land begleitet haben?
Ja, also kann ich nur sagen, unzählige. Wir haben die natürlich nicht gezählt, wir haben da keine Statistik geführt, aber es sind unzählige Menschen, die wir führen durften. Und es war wie eine Kettenreaktion. Die eine Gruppe hat es der anderen Gruppe wieder weitergesagt. Und wir sind dankbar, dass wir ein Stück Kanal sein durften für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Jesus selbst, aber dass wir ein Stück Kanal sein konnten zu den Menschen hin und durften immer wieder erleben, die Gnade des Heiligen Landes. Wie einmal jemand sagte auf dem Golgatha-Felsen, als wir die Stelle gelesen haben, des Todes Jesu, dass ein Pilger sagte, jetzt habe ich als Golgatha gesehen, ich habe Golgatha berührt, ich könnte eigentlich jetzt wieder nach Hause fliegen. Und das ist für uns eine große Freude, den Menschen das Evangelium nahezubringen, das sogenannte 5. Evangelium, das Heilige Land nennt man ja auch das 5. Evangelium, sodass die Menschen spüren, das Evangelium ist nicht ein verstaubtes Buch, sondern es ist eine Botschaft an mich selbst und ich auch darf diese Botschaft auch leben und habe das neu in Jerusalem und im Heiligen Land neu erlebt und erfahren.
Ich habe Sie auch schon mal bei solchen Führungen erleben dürfen und habe immer wieder gestaunt über die Begeisterung und Frische, mit der Sie beide, Ihre Frau Luisa und Sie, nach so vielen Jahren Ihr ganzes Hintergrundwissen vermitteln. Man könnte ja auch meinen, nach all den Jahrzehnten Führungen müsste es irgendwann mal langweilig werden.
Ja, dass man meint, es läuft ab, es wird abgespult, ne? Aber das ist nicht der Fall. Einerseits ist das Heilige Land immer wieder neu für uns. Es gibt immer wieder neue Entdeckungen, neue archäologische Erkenntnisse. Und andererseits sind die Menschen immer wieder neu. Und andererseits ist es für uns, das Heilige Land, ich vergleiche das manchmal gerne mit einer Partitur, zum Beispiel die 5. von Beethoven, ist eine Partitur, es ist ein Papier, ein totes Blatt. Aber wenn dann ein berühmter Dirigent, wie zum Beispiel Karajan, diese Beethoven zum Leben erweckt, diese Partitur und diese 5. Sinfonie, dann wird es wieder leben. Und es ist jedes Mal, wenn er diese dirigiert, ist sie auch immer wieder neu für ihn. Und sie ist auch für uns wie ein Dirigieren, ein immer wieder neues Erleben mit den Menschen. Und wir entdecken jedes Mal bei jeder Pilgerreise immer wieder neue Aspekte, neue Seiten dieses Heiligen Landes.
Gucken wir mal vielleicht gerade jetzt zum Karfreitag an den Ort, wo das geschehen ist damals, die Kreuzigung Jesu, also die Erlösungstat, die Herzmitte zusammen mit dem Grab Jesu des christlichen Glaubens. Vielleicht können Sie uns mal kurz zu einem akustischen Rundgang durch die Grabeskirche mitnehmen. Die liegt hier heute in der Altstadt zur Zeit, also in der Jerusalemer Altstadt zur Zeit Jesu, lag dieser Ort, dieser Hügel aber außerhalb, richtig?
Das lag außerhalb der Stadt, ja, heute ist es innerhalb der Stadt, aber das ist heute eindeutig bewiesen. Das war ein verlassener Steinbruch, der ein Golgatha-Hügel, der damals diente auch für die Hinrichtungsstätte, als Hinrichtungsstätte der Römer. Und gleich in der Nähe außerhalb der Stadt waren Gräber. Denn diese Felsen, auch in einem Steinbruch, diese Felswände boten sich ja wunderbar an für Grabstätten. Und so wurde Jesus dort außerhalb der Stadt hingerichtet und einen Steinwurf entfernt dabei, auch beigesetzt im Grab des Josef von Arimathea.
Das war damals so und heute steht dort ein Kirchengebäude, das über die Jahrhunderte gewachsen ist, teilweise immer wieder zerstört wurde, wieder angebaut und so. Also nicht so die klassische Kirche, die wir kennen, so aus einem Guss, sondern wirklich ein Komplex könnte man da tatsächlich, da passt es vielleicht mehr denn je.
Ja, natürlich zunächst haben die ersten Christen, die Urchristen haben diesen Ort verehrt. Und dann kam der zweite Aufstand der Juden gegen die Römer. Im Jahre 135, der sogenannte Bar Kochba-Aufstand, wurde von Kaiser Hadrian niedergeschlagen und der ja die Christen und Juden so sehr hasste, sodass er über dem heiligen Grab einen Jupitertempel baute und über dem Golgatha-Felsen eine Venusstatue aufstellen ließ, in der Hoffnung, die Christen vergessen diesen Ort. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Die Christen sagten, da wo dieser heidnische Tempel ist, dort sind die heiligen Stätten, dort ist Jesus gestorben und begraben und auferstanden, sodass dann Kaiser Konstantin auf Drängen seiner Mutter Helena diese heidnischen Tempel zerstören ließ und dann die sogenannte Auferstehungskirche, man nannte sie das neue Jerusalem, eine wunderschöne große Basilika darüber errichtete und auf dem Golgatha-Felsen ließ er ein großes Kreuz mit Gemmen, mit Edelsteinen besetzt errichten. Und so blieb diese Kirche, aber dann natürlich im Laufe der Jahrhunderte, es kam dann der Araberansturm, wurde sie zerstört, es kamen dann die Mamelucken im 11. Jahrhundert und haben dann auch wieder die Kirche zerstört, sodass dann, was wir heute haben, ist im Grunde noch ein Stück Kreuzfahrerkirche und natürlich wurde immer wieder ein Stück angebaut, aber die heiligsten Stätten, das ist das Allerwichtigste, Golgatha und das Heilige Grab sind erhalten geblieben, da besteht kein Zweifel. Auch jüdische Archäologen, ich hatte mal eine Möglichkeit, ein Interview mit dem Stadtarchäologen zu machen, der sagte, für mich gibt es keine Alternative für die Stätte, wo Jesus gestorben und begraben wurde. Das ist hier dieser Ort, dass er auferstanden ist, das ist euer Bier. Daran, als Jude, fragen Sie mich nicht danach. Aber ansonsten, und das ist für uns sehr wichtig, dass Jesus in einem gewissen Land, in einer gewissen Zeit Mensch geworden ist und dass wir auf seinen Spuren, dass wir seine Stätten sehen und berühren dürfen, wo er gestorben ist und auferstanden ist.
Gehen wir mal ganz kurz im Geiste durch die Grabeskirche durch. Das ist ja der Platz vor der Kirche, ist relativ versteckt. Man kommt durch die Gassen Jerusalems dahin. Das ist also keine Kirche, die von Weitem aufragt, auch wenn man sie kennt, man die Kuppel von Weitem erkennen kann. Aber es ist nicht so ein gigantischer Kirchenbau, den man von Weitem sieht und auf den man zugeht, sondern sie taucht ganz plötzlich in der Altstadt auf. Und dann geht man hinein und dann stößt man als erstes auf den Salbungsstein. Was ist das?
Ja, ich möchte Sie jetzt gerade sozusagen an die Hand nehmen und wir machen diesen Rundgang. Ja, man sieht diesen Salbungsstein, der wird verehrt, vor allem von der griechisch-orthodoxen Kirche, als der Stein, auf dem der Leib Jesu gesalbt wurde von den Frauen, wie wir es ja im Evangelium auch lesen. Und die Orthodoxen haben eine sehr schöne Sitte. Wenn sie als Pilger ins Heilige Land kommen, kaufen sie das sogenannte Leichentuch Jesu. Da ist der Leib Jesu mit das Turiner Grabtuch abgedruckt. Und dieses Tuch tauchen sie in den Jordan, in dem Bewusstsein, wir sind auf den Namen Jesu getauft, wir sind eine neue Kreatur geworden und wir sind Kinder Gottes. Und dann, wenn sie in die Auferstehungskirche gehen, berühren sie diesen Salbungstein mit diesem Tuch. Und wenn sie sterben, werden sie dann mit diesem Tuch auch zugedeckt und begraben. Also eine sehr, sehr, sehr schöne Sitte, Auferstehungsgewissheit. Und dann gehen wir jetzt mal rechts die Treppe hoch. Es geht also, man sieht schon, es war der Golgatha-Felsen. Wenn man sich die Treppe wegdenkt, ist man direkt auf dem Golgatha-Felsen. Und da unter dem Altar kann man auch, ist ein Loch, kann man den Stein berühren, den Golgatha-Felsen direkt berühren mit der Hand. Und ein Archäologe hat vor 20 Jahren, ein guter Freund von uns, hat dort Sondierungen angestellt und fand tatsächlich in dem Golgatha-Felsen einen Steinring mit römischem Kalk festgemacht. Und das ist also auch wieder ein Beweis dafür, dass hier die Kreuze festgemacht wurden, also festgekeilt wurden. Nochmal ein Indiz für Golgatha und für die Kreuzigungen. Dann steigen wir auf der anderen Seite wieder die Treppe hinunter und sind direkt unter dem Golgatha-Felsen, das sogenannte Adamsgrab. Da wird also noch ein Fels gesehen, man kann diesen sehen, und auch einen Spalt im Felsen, den wir lesen ja im Evangelium, dass beim Tod Jesu ein Erdbeben war. Und dieser Spalt ist sichtbar. Und die ersten Christen haben diesen Ort sozusagen symbolisch lokalisiert als das Adamsgrab. Sie sagten, Jesus, der neue Adam, starb am Kreuz und sein Blut rann vom Stamm durch diesen Spalt hinab auf den Schädel des Adam. Das sind wir ja alle. Und Sie kennen ja diese Kreuzigungsdarstellungen mit dem Schädel unter dem Kreuz. Das ist das sogenannte Adamsgrab. Wir alle sind erlöst durch sein Blut. Dann hinter dieser Adamskapelle gibt es auch noch eine Grotte, die wir auch schon mal sehen durften. Und diese Grotte lassen die ersten Christen schon in den ersten Jahrhunderten, die Grotte der Unterwelt, wo wir ja auch im Credo beten, dass Jesus hinabgestiegen ist ins Reich der Toten und führte die Gerechten des alten Bundes zum Vater. Also auch das ist ein symbolischer Ort, der sehr wichtig ist, schon seit dem ersten Jahrhundert. Und dann gehen wir weiter zum Heiligen Grab. Und da müssen wir uns anstellen und über 5 Menschen dürfen da hineingehen. Und dort im Heiligen Grab sehen wir die Grabbank, die Original-Grabbank, auf der der Leichnam Jesu ruhte. Und vor einigen Monaten hat man ja auch dort archäologische Sondierungen vorgenommen und fand tatsächlich dort auch noch Reste von der Grabeshöhle. Und das ist interessant, als sie dann die elektronischen Geräte auf die Bank legten, haben die alle versagt. Das ist also auch eine sehr originelle Sache gewesen und alle waren erstaunt, alle Wissenschaftler, dass diese Geräte jetzt versagten. Und es war ein ganz besonderer Blütenduft erfahrbar. Also auch nochmal vielleicht ein kleines Indiz auf die tatsächliche Stätte der Auferstehung Jesu. Ja, und ja, dann, nachdem wir den Besuch haben, das war ja die wichtigste, das Golgatha, der Golgatha-Felsen und das Grab Jesu. Aber ich möchte noch auf etwas hinweisen. Auch etwa vor 25 Jahren hat man bei der sogenannten Helena-Kapelle, eine Wand durchbrochen und siehe da fand man noch Reste von dem Tempel des Hadrian, von dem Jupiter-Tempel, und das ist ganz in der Nähe des Heiligen Grabes. Und da fand man eine Zeichnung, ein Graffito, das die älteste Votivtafel der Christenheit, kann man wohl sagen, ein Schiff mit einem umgefallenen Masten und darunter stand Domine Ivimus, Herr, wir sind angekommen. Also ein Hinweis von einem Pilger oder einer Pilgergruppe, die noch vor der hadrianischen, noch vor der konstantinischen Zeit, als noch die Christen verfolgt wurden, dorthin kamen. Wahrscheinlich kamen sie von Italien, hatten Schiffbruch erlitten, deshalb der umgefallene Mast. Aber sie haben überlebt, kamen zur heiligen Stätte und dort an diesem heidnischen Tempel haben sie geschrieben, Herr, wir sind angekommen. Also nochmal ein Indiz dafür, dass wir eine nahtlose Kette der Tradition vom 1. Jahrhundert bis heute haben für Golgatha und das Heilige Grab.
Ja, vielleicht können wir uns das jetzt ein bisschen vorstellen. Natürlich ist es immer etwas anderes, wenn man es gesehen hat. Und es gibt ja für Pilgergruppen auch die Möglichkeit, ganz früh am Morgen noch eine heilige Messe im Grab oder vor dem Grab zu feiern. Auch das wird ja von den Pilgergruppen auch immer sehr gerne in Anspruch genommen.
Ja, das ist immer ganz besonders, denn wenn man ansteht am Nachmittag, da ist auch viel Lärm und die Leute reden und man muss manchmal eine Stunde warten. Ja, um 5:30 kann man schon kommen und entweder auf Golgatha kann man eine stille Messe feiern oder auch direkt am Grab. Das ist also ein ganz besonderes Erlebnis und unsere Pilger nehmen das wahr. Auch manchmal hat man die Möglichkeit sogar, sich eine Nacht einschließen zu lassen in der Auferstehungskirche und da in der ganzen Nacht zu beten, zu meditieren und da wirklich mit Jesus zu verweilen. Das ist auch etwas ganz Besonderes. Ich kann das eigene Erfahrung auch bestätigen.
So wie in Bethlehem das ganze Jahr über Weihnachten ist, weil von den Pilgergruppen dort immer das Weihnachtsevangelium gelesen wird, ist der Golgotha der Ort, wo immer Karfreitag ist, und das Grab Jesu immer der Ort, an dem immer Ostern ist, weil dort von den Pilgergruppen auch immer die Osterlesungen und die Karfreitagslesungen genommen werden, gewählt werden in aller Regel.
So kann man wohl sagen. Also dort wird sozusagen das Geschehen Jesu aktualisiert, das ganze Jahr über.
Jetzt sind wir eingetaucht in den Ort Grabes Auferstehungskirche in Jerusalem. Ich denke, wir spielen jetzt ein wenig Musik. Und im Anschluss möchte ich gerne Dr. Karl-Heinz Fleckenstein das Wort geben für einen Impuls. Er ist Theologe, er schreibt auch Bücher. Die jüngsten Bücher sind Berge im Land der Bibel und der Titel Glaube macht uns stärker. Vielleicht erzählen Sie uns am Ende der Sendung noch dazu noch ein kleines bisschen mehr. Aber wir hören jetzt Musik und danach einen Impuls von Karl-Heinz Fleckenstein zum heutigen Karfreitag. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Am heutigen Karfreitag ist das Thema Sieg in der Niederlage. Und wir hören jetzt einen geistlichen Impuls zum Thema von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, unserem Gast in dieser Sendung. Er ist Theologe, Fremdenführer im Heiligen Land und Buchautor und wird uns jetzt sprechen eben zum Thema Sieg in der Niederlage.
Consummatum est, es ist vollbracht. Mit diesen Worten endet die irdische Geschichte Jesu. Ein einziges Wort im griechischen Urtext des Neuen Testaments. Man könnte es auch übersetzen mit vollendet, am Ziel, fertig, fix und fertig. Eigentlich hätte man diese Worte eher von den Feinden Jesu erwartet. Seine Gegner könnten doch eigentlich genüsslich sich die Hände reiben. Sie sind am Ziel ihres Planes angekommen. Jesus ist beseitigt. Sie haben ihn erledigt. Ihr Mord ist vollendet. Aus und vorbei ist es mit dem, den sie nicht ertragen konnten. Was aber wie eine tiefe Niederlage aussieht, ist in Wahrheit die Vollendung. Da stellt sich uns natürlich sofort die Frage, wie können wir in diesem Geschehen einen Sieg sehen? Wie können wir in diesem Tod voller Spott und Hohn noch Gottes Handschrift entdecken? Offensichtlich erkennbar ist diese Handschrift jedenfalls nicht. Und doch sagt Jesus am Ende die Worte des Siegers, Consummatum est, es ist vollbracht. Nicht die Soldaten, nicht seine noch so mächtigen Feinde und Mörder bestimmen den Zeitpunkt, an dem Jesus sich in die Arme Gottes wirft mit den Worten, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was wie tiefste Niederlage erscheint, ist in Wahrheit die Vollendung. Aber kann einer am Kreuz der Sieger sein? Wie kann in einer solchen Niederlage ein Gewinn stecken? Wie kann einer am Kreuz hängend Worte der Vollmacht sagen, es ist vollbracht? Das Kreuz soll nicht mehr ein Ort des Jammerns und der Klage, sondern der Herrlichkeit Gottes sein? Das kann kein Mensch ausrichten, aber Gott hat es getan. Er hat all dem grausamen Geschehen eine andere Richtung gegeben. Er hat die Vorzeichen verändert. Damit sollen erlebtes Leid und gefühlte Trauer nicht verharmlost oder verklärt werden. Leid bleibt Leid. Manchmal meinen wir an dem, was uns abverlangt wird, zerbrechen zu müssen. Auch das Sterben Jesu am Kreuz war ein grausames, unmenschliches Geschehen. Jesus hat gelitten. Auch er wollte leben. Sonst hätte er nicht in Gethsemane zu Gott gefleht, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber am Ende legt er alles in Gottes Hand. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war der Richtungswechsel. Nicht nur für seinen Weg, auch für unser Leben. Keine Macht der Welt, auch wenn sie uns noch so mächtig erscheint, kann Gott daran hindern, aus Negativen etwas Gutes entstehen zu lassen. Kein Leid bleibt ungesehen, kein Schmerz ungeteilt. Es ist vollbracht. Gott hat gesiegt. Gott hat beschlossen, das Böse durch das Gute zu besiegen, die Gewalt durch Gewaltlosigkeit, die Macht durch die Ohnmacht. In drei Sprachen bestätigt Pontius Pilatus ungewollt den wahren Titel Jesu auf der Kreuzesinschrift. Der dahingerichtet wird, ist wirklich ein König. Nicht nur König der Juden, sondern der ganzen Menschheit. Gegen seinen eigenen Willen wird Pilatus zum Zeugen der neuen Herrschaft, die in Jesus ihren Anfang nimmt. Es ist die Herrschaft der Liebe. Auch das ist vollbracht. Die Liebe hält dem Tod stand. Rein menschlich verstanden bedeutet jeder Tod Abbruch aller Beziehungen. Aber noch im Sterben stiftet Jesus neue Beziehungen. Eine neue Gemeinschaft entsteht. Die Mutter und sein Jünger Johannes stehen nicht nur nebeneinander unter dem Kreuz. Sie stehen von nun an füreinander ein. Auch das ist vollbracht. Der Tod hat nicht länger die Kraft, alle Beziehungen zu zerstören. Der Karfreitag vergegenwärtigt für uns den Kreuzestod Jesu. Er verherrlicht nicht das Leiden, wie manche Kritiker des christlichen Glaubens behaupten. Vielmehr verbirgt der Freitag die Gegenwart der göttlichen Liebe in der Welt, den Sieg der Liebe Gottes über die Gemeinheiten der Menschen. Vollbracht ist, was der Täufer Johannes sagt: Siehe, das ist Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Vollbracht ist der Sieg der Liebe Gottes über die Sünden der Welt. Gott lässt aus dem Bösen Gutes entstehen. Seine letzten Worte sind Worte der Vollmacht. Es ist vollbracht. Das Böse, so mächtig und beherrschend es auch scheint, muss sich bücken, ducken unter der Macht Gottes. Dem äußeren Anschein nach vollzieht sich auf dem Hügel Golgatha die absolute Gottlosigkeit. Er, der Gottes Nähe verbürgt, wurde hinausgestoßen. Aber Gott selbst nahm das in Jesus auf sich. Er selbst überwindet die Gottlosigkeit, die wir gegen ihn aufbieten. Keine Schuld und kein Versagen kann sich jetzt zwischen uns und Gott stellen. Das wird am Kreuz sichtbar. Es durchkreuzt all die Mauern, die wir gegen Gott aufrichten. Es durchkreuzt unsere Selbstsucht. Wir werden hineingenommen in Gottes Liebe. Unsere Angst vor dem Tod verliert ihre Schrecken. Leiden und Tod sind nicht aufgehoben, aber sie sind von Gott umschlossen. Denn einer hat für uns im Tod gesagt: Es ist vollbracht. Dieses Geschehen auf Golgatha macht uns deutlich, dass wir keinen Menschen mehr als einen Gottlosen abschreiben dürfen. Entscheidend ist nicht, ob einer glaubt oder nicht glaubt. Denn niemand kann für sich durchstreichen, dass der Gekreuzigte auch für ihn gestorben ist. Auch meine und deine Gottlosigkeit ist hineingenommen in die Liebe des Vaters zum Sünder. Es ist vollbracht. Wenn wir das gelten lassen, werden wir keinem Menschen den christlichen Glauben aufnötigen wollen. Wir dürfen vielmehr in der Freiheit der Geretteten den Glauben an den Gekreuzigten unseren Mitmenschen bezeugen, durch unser Leben, weil uns nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes.
Sieg in der Niederlage, das ist unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb am heutigen Karfreitag. Ich danke ganz herzlich Karl-Heinz Fleckenstein, unserem Gast in dieser Sendung, für seinen Impuls zum Thema Sieg in der Niederlage. Er ist Fremdenführer im Heiligen Land und Buchautor, Theologe. Herr Fleckenstein, wenn ich Ihnen so zuhöre, das ist schon so, dass eben die Logik Gottes, also irgendwie scheint es ja so zu sein, dass Gott es liebt, sich in dem, was wir als Menschen als widersprüchlich empfinden, zu offenbaren.
Ja, Gott liebt eben das Paradoxe oder auch das Kleine, das Unscheinbare. Nicht umsonst ist Maria in Lourdes auf der Nähe eines Schutterablagerungshügels erschienen. Nicht umsonst ist Jesus geboren in Bethlehem in einem Stall. Also Gott liebt das Kleine, liebt das Unscheinbare und auch das, was von den Menschen verachtet wird zum Siegeszeichen. Das Kreuz wird zum Siegeszeichen, wenn das Kreuz als Symbol auch ansehen. Dieser Querbalken ist sozusagen die Beziehung der Menschen untereinander und der Längsbalken das Symbol, die Beziehung des Menschen zu Gott. Also das Kreuz, ja auch dieses Christum-Monogramm wurde schon vor Konstantin, auch schon von den ersten Christen, auch als Siegeszeichen angesehen. Wir hatten die Möglichkeit, bei unseren Ausgrabungen in Emmaus schon auch ein Ossuarium zu finden, ein Gebeinkasten mit den Gebeinen von Menschen aus dem 1. und 2. Jahrhundert mit dem Christusmonogramm, wo eben Jesus, der Längsbalken ist Symbol für Jesus und das Chi für Christus. Also Jesus ist der Messias, Jesus ist der Christus, Jesus ist der Weltenherrscher. Und das ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Während vorher war dieses Kreuz ein schreckliches Symbol der Hinrichtung, des schlimmen Todes, der schlimmsten Todesart. Aber heute ist es für uns das Siegeszeichen, weil Jesus am Kreuz den Tod besiegt hat. So können wir sagen, so wie die ersten Astronauten, die Astronauten auf dem Mond, sozusagen die ganze Menschheit war auf dem Mond mit ihm, weil sie mit uns den Mond durch uns oder wir durch sie den Mond betreten haben. Und so kann man sagen, Jesus als Gott Mensch hat den Tod besiegt und so werden auch wir am Ende auch den Tod besiegen durch ihn, durch die Auferstehung am Ende der Zeiten. Und das ist nur Zeichen der Hoffnung und der Freude für uns Christen.
Es ist ja so, das hat natürlich eine ganz starke Botschaft für unseren leiblichen Tod, für das Ende des Lebens wirklich. Für jeden Einzelnen ist es natürlich ein unglaublicher Unterschied, wenn ich glaube, dass ich da in ein Nichts oder in eine totale Einsamkeit hinabstürze oder schon darin auch auf diesem Weg mich begleitet weiß und weiß, wohin ich falle sozusagen. Aber ich frage mich auch, hat das nicht auch Auswirkungen auf unser Leben hier auf dieser Erde, dieses Wissen darum, der Tod ist nicht das Ende und irgendwie ist es der Weg Gottes. Von uns wird ja auch im Laufe unseres Lebens immer wieder mal etwas so verlangt, was wir wie ein Sterben empfinden können.
Ja, im Grunde ist der Tod als Sterben, kann man es sehen, aber auch als Neugeburt. So wie auch die Geburt eines Menschen ist oft auch eine schreckliche Sache, wo mit Schmerzen verbunden ist, mit Blut, wo die Mutter weint. Aber am Ende ist die Freude da, die Freude über das neugeborene Kind. Und so dürfen auch wir sicher sein und aus diesem Glaubensbewusstsein heraus leben, dass der Tod im Grunde eine Neugeburt ist, eine Neugeburt zum neuen Leben. Und wir wissen auch von Menschen, die schon diese Nahtoderfahrung erlebt haben, die haben keine Angst mehr vor dem Sterben. Ich hatte mal die Möglichkeit, auch ein Interview mit einem Professor Wiesenhütter, das war ein Mediziner an der Universität in Würzburg, zu halten. Und er sagte, er hatte dieses Nahtoderlebnis, wo er spürte, dieser Sog nach drüben und dieses Licht. Zurückkam, war ja dann, als man ihn wieder reanimiert hatte, war er fast etwas enttäuscht. Und er sagte, ich muss mir jetzt Gewalt antun, hier noch auf dieser Erde etwas noch zu tun, eine Vorlesung vorzubereiten, weil ich schon geschmeckt habe, diesen Geschmack nach drüben, nach dieser Unendlichkeit, das nicht zu vergleichen ist mit dem Leben hier auf dieser Erde.
Gucken wir nochmal auf die Szene auf dem Golgotha, die uns heute natürlich besonders beschäftigt. Das ist ja nicht so, dass Jesus jubelnd da das Kreuz bestiegen hätte sozusagen, sondern auch er hat natürlich den Kelch, der ihm gereicht wurde, bis zur bitteren Neige ausgetrunken. Und es kann natürlich auch, für uns ist es irgendwo anders, weil wir wissen, er ist schon vorher durchgegangen. Und man sagt ja auch, dass es für Jesus der ganz reine, heilige, ein wirklich ganz lauteres Herz natürlich mit dieser ganzen Boshaftigkeit und mit der ganzen Verwirrtheit der Menschen konfrontiert zu werden, doch auch noch besonders belastend gewesen sein muss.
Ja, es kann also niemand sagen, ich habe mehr gelitten als Jesus. Jesus hat wirklich alle Tiefen der Menschheit und der menschlichen Schmerzen und des Leides auf sich genommen, bis hin zur Gottesferne. Jesus wurde auch am Kreuz ein Stück Atheist, wenn er ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch diese Verlassenheit, die viele Menschen auch heute oft erleben, hat er hineingenommen und hat sie durch sein Leiden, durch sein Consummatum est, durch sein Es ist vollbracht, überwunden.
Also es gibt keinen Ort der Welt, wo man hingelangen könnte, ohne dass Jesus nicht dort schon irgendwo stünde, und wenn es an seinem Kreuz ist.
So ist es, ganz genau, ja.
Aber auch da, gerade in diesem Ruf, in diesem Ruf, Eli, Eli, Lama, Asabtani, da, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch da ist er wieder nochmal einsam von den Menschen drumherum, denn sie verstehen es ja falsch, die sagen, der ruft nach Elia.
Ja, sie haben ihn falsch verstanden. Wahrscheinlich hat er auch gerufen, Elia Atta, Elia Atta, das heißt, mein Gott bist du, Elia Atta. Aber sie haben verstanden, Elia Atta heißt Elia komm, Elias komm. Hm. Und sie haben sie diesen missverstanden. Sie meinten, er ruft Elias, aber er hat gesagt, mein Gott bist du, Elia Atta. Das ist also ein Wortspiel. Im Hebräischen kann man das sehr schnell missverstehen.
Hm. Dann gibt es hier noch die Personen, die unterm Kreuz stehen. Da sind ein paar Frauen und der Lieblingsjünger Johannes. Und Jesus nimmt mit ihnen in seinen letzten Worten noch Kontakt auf.
Ja, ich habe es ja auch schon in diesem Kurzreferat angedeutet, wo er eine Beziehung herstellt zwischen Maria und Johannes, wo er sozusagen uns Maria anvertraut, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter, in diesem Wort ist die ganze Menschheit auch Maria anvertraut und Maria uns als Mutter der ganzen Menschheit. Also auch da hat Jesus noch eine Beziehung geschaffen unter dem Kreuz, während die Jünger davongelaufen sind, Angst hatten, denn da muss man auch mit bedenken, wenn jemand gekreuzigt wurde, hat man sehr schnell auch seine Anhänger, seine Freunde, seine Verwandte noch mitgekreuzigt. Deshalb verstehen wir einerseits ein bisschen menschlich gesehen, dass die Jünger das Weide gesucht haben. Aber die tapferen Frauen mit Johannes und Maria Magdalena standen unter dem Kreuz und am Kreuz hing ja noch jemand mit ihm, der auch Jesus kapiert hat und verstanden hat, Jesus ist eigentlich der Herrscher der Welt, wo er sagte, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Also muss man sich auch vorstellen, dass Jesus den Menschen heilig spricht, der ein Räuber, ein Dieb, ein Terrorist war und der sich nur bekehrt in dieser letzten Todesstunde. Und Jesus nimmt ihn sozusagen ans Herz, spricht ihn heilig. Der erste Heilige ist ein Dieb, ein Terrorist am Kreuz. Auch das kann uns sehr zu denken geben, dass wir keinen Menschen abschreiben, denn auch in der letzten Minute, im letzten Augenblick kann die Barmherzigkeit Gottes siegen, wenn der Mensch seine Fehler einsieht und sich in die Arme Gottes wirft.
Das heißt Heiligkeit, das heißt nicht eben ein tugendhaftes, unbedingt ein tugendhaftes, Gott ganz nahes Leben, sondern im Letzten, das zeigt uns diese Erkenntnis, heißt es ein geheiltes Leben, ein Gott ganz anvertrautes Leben, das gerettet ist und bei Gott ist.
Genau, Gott heilt mich, ja.
Wir können vielleicht an dieser Stelle nochmal eine kurze Musik spielen und ich würde dann gerne im Anschluss an diese Musik mit Herrn Fleckenstein noch ein wenig weiter nachdenken, auch über die Spuren, die diese ganze Szene auf dem Golgatha hinterlassen hat, hier in unserem Leben, aber auch die berührbaren Spuren, die die Christen gesammelt haben, um diesen Moment heilig zu halten. Es ist vollbracht, das ist der letzte Satz, den wir von Jesus hören vor seinem Tod auf dem Golgatha. Wir nähern uns dem Geheimnis des heutigen Tages Karfreitag, indem wir am Ort des Geschehens sind, zusammen mit Karl-Heinz Fleckenstein, der uns aus Jerusalem zugeschaltet ist. Herr Fleckenstein, Sie haben uns vorhin schon auch eben von den verschiedenen Personen auch erzählt, die um das Kreuz stehen. Der biblische Bericht zählt ja auch wirklich einzelne Personen auf. Wir haben schon von Maria gehört, von Johannes, davon, dass Jesus uns Maria als unsere Mutter schenkt, indem er sie dem Lieblingsjünger schenkt, schenkt er sie uns allen. Dann haben Sie von dem Schächer erzählt, der an Jesus glaubt, ein Glaubensbekenntnis abgibt und der erste Heilige, heilig gesprochene der katholischen Kirche, der Christenheit ist, also von Jesus selber heilig gesprochen in dem Sinne, dass er sagt, du bist von mir ganz geheilt, dein Leben ist mir ganz anvertraut und ich nehme dich mit, du wirst bei mir im Paradies sein. Es taucht noch jemand auf, der einige Worte spricht, der Hauptmann. Vielleicht können Sie zu dem noch etwas sagen?
Ja, man nennt ihn den Longinus, dieser Hauptmann, der auch verkapiert am Ende, dieser Mensch war Gottes Sohn. Er sah, er hat wahrscheinlich alles beobachtet. Es kam ja auch ein Erdbeben. Es war dann, die Sonne hat sich verfinstert. Und dann hat alles mitbekommen, was Jesus ausrief. Deine Hände befehle ich meinen Geist, es ist vollbracht. All das hat er miterlebt. Und dann hat dieser Mensch auch die Gnade erhalten von Gott, Jesus zu erkennen, denn dieser Mensch war Gottes Sohn. Also das ist auch eine sehr starke Erfahrung. Der wird ja auch als Heiliger verehrt in der Kirche. Longinus nennt man ihn.
Wenn wir
mehr wissen wir nicht über ihn, aber wir wissen auch bei diesem Film, bei diesem Jesus-Film, er war ja auch die Passion, ja genau, dieser Hauptmann, war ein italienischer Darsteller, der also auch bei dieser Szene und bei diesem ganzen Filmhandlung auch zu Jesus gefunden hat, der Darsteller selbst.
Schauen wir nochmal auch die Spuren an, die wir noch weiterhin finden können von dieser Szene am Golgatha. Wir haben ja schon gehört von der Grabeskirche, von den einzelnen Orten in der Grabeskirche. Da ist es natürlich besonders verdichtet. Aber wir können ja vielleicht auch nochmal kurz einen Sprung nach Rom machen, denn in Rom wird in der Kirche Santa Croce di Gerusalemme, also Heiliges Kreuz von Jerusalem, werden ganz wichtige Reliquien verehrt, die Dornenkrone, die Inschrift, die über dem Kreuz gehangen haben soll. Kann man dazu schon genaueres sagen? Oder ist das untersucht worden auch schon? Wissen Sie da etwas mehr drüber? Das ist natürlich jetzt in Rom und nicht in Jerusalem.
Ja, man hat da schon auch Untersuchungen angestellt und ich glaube auch Paul Batte hat darüber auch schon mal ein Buch geschrieben. Diese Inschrift kann man ja heute untersuchen mit der C14-Methode, sodass diese auf jeden Fall aus der Zeit Jesu stammt. Und es ist interessant auch, dass bei dieser Inschrift, die ist ja in Griechisch, Lateinisch und Hebräisch verfasst, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und wenn man die Anfangsbuchstaben der hebräischen Inschrift nimmt und liest sie von oben nach unten, was kommt dabei raus? Yahweh. Also selbst Gott hat sich in dieser Spottschrift nochmal geoffenbart. Jesus, der Sohn Gottes, Yahweh, in dieser hebräischen Fassung dieser Spottschrift.
Sieg in der Niederlage ist der Titel dieser Sendung am Karfreitag. Wenn wir uns jetzt das alles anschauen, auch diese Szene haben wir uns auf dem Golgatha haben wir uns nochmal vergegenwärtigt. Wir werden das im Laufe dieses Karfreitags natürlich noch intensiver tun, mit der Liturgie auch da immer wieder eintauchen. Es geht ja schon, denke ich, darum, dass wir uns da eben eine ganz andere Logik, die göttliche Logik auch nahe kommen lassen und unser Herz davon umgestalten lassen. Es geht nicht darum, wenn ich jetzt unsere Kinder anschaue, die möchten natürlich, wenn sie beim Fußball sind, immer gewinnen und möchten möglichst viele Tore schießen. Das ist im Menschen drin, dass er gerne siegen möchte, dass er gerne gewinnen möchte. Aber es ist dann so, dass wir sehen, es kann eine Niederlage geben, vielleicht nicht jede Niederlage, aber es kann Niederlagen geben, wenn sie an der Hand Gottes sind, wenn sie wirklich ganz in seinem Willen sind, die sich hinterher als Sieg entpuppen.
Das ist wahr, das kann man immer wieder auch erleben. Ich habe ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Während der Intifada, wir wissen ja diese Aufstände der Palästinenser gegen die Juden, diese beiden Intifadas, eine bei diesen Intifadas sah ich eines Tages, weil ich habe mein Auto geparkt an einer gewissen Stelle und ging zur Post. Als ich wieder zurückkam, hörte ich Tatütata, die Feuerwehr kam und dachte auch schon wieder, wurde ein Auto angezündet. Und als ich dann zu meinem Auto kam, sah ich, dass mein Auto lichterloh brannte und war natürlich schockiert zunächst einmal. Und es blieb dann nur noch ein Wrack übrig von diesem Auto. Aber ich habe dann sofort, hatten wir auch die Kraft, dafür zu danken. Auch meine Frau kam, Luisa, und wir sagten, Jesus, danke dafür. Das hat auch einen Sinn, dass jetzt unser Auto jetzt verbrannt ist. Und siehe da, wir hatten dann die Möglichkeit, ein neues Auto zu kaufen. Und das wussten wir gar nicht. Ich hatte damals noch nicht, hatte noch nur in meinen Touristenausweis und hatte noch nicht die Kennkarte von Jerusalem. Ich war also noch nicht Jerusalem-Bürger, sodass wir ein Auto kaufen konnten ohne Steuer. Und das war also ein sehr günstiges Auto und ein größeres Auto, sodass wir einfach gemerkt haben, diese negativen Dinge, die wir erlebt haben, haben letztlich zum Positiven uns geführt. So könnte ich viele Beispiele aus unserem eigenen Leben bringen, wo Niederlagen letztlich doch zum Sieg geführt haben.
Wenn wir das Vertrauen dann, ich meine, Sie haben das ja dann auch wirklich gleich sofort Gott anvertraut, wenn wir das Vertrauen dabei nicht verlieren.
Das ist wichtig, dass man weiß, es geschieht nichts, so wie Paulus auch sagt im Römerbrief, allen denen, die Gott lieben, geschieht alles zum Besten. Und der Augustinus fügt so mal da hinzu, sogar die Sünde, also auch unsere Fehler, unsere Versagen, kann Gott zum Besten wenden, wenn wir ihm uns in seine Arme werfen und bereuen und einfach wissen, es wird nichts geschehen ohne seine göttliche Barmherzigkeit.
Es kann natürlich Momente geben, in denen das besonders schwer ist, wie eine schwere Krankheit oder große Einsamkeit. Gerade von unseren Hörern gibt es viele, für die dieser Weg dann nicht leicht ist. Aber dann, wie kann man dann in einem solchen Moment auch sagen, Herr, es fühlt sich für mich alles an wie eine Niederlage, auch diese Krankheit zum Beispiel. Lass deinen Sieg darin aufstrahlen.
Ja, das ist nicht leicht. Wir wollen auch hier nichts verschönen oder etwas wegreden, was einem sehr schmerzlich ist und eine Krankheit. Dass auch Menschen immer wieder auch wahrscheinlich rufen, mein Gott, warum muss das mir geschehen? Warum lässt du mich leiden? Es gibt oft auch keine Antwort dazu. Man kann das nicht jetzt schönreden. Es gibt auch viele Schmerzen in dieser Menschheit, auf einen Todesfall, einen grausamen Unfall, gibt es letztlich auch menschlich gesehen keine Antwort. Das Einzige ist zu wissen, das ist nicht das Ende. Hier dieses Leben ist nicht das Ende. Wenn das Ende wäre, dann könnte man verzweifeln. Ich weiß, es ist nur ein Übergang zu einem anderen Leben, aber auch dieser Übergang kann sehr schmerzlich sein, eine schmerzliche Geburt und kann einem sehr, sehr wehtun. Und man muss einfach im blinden Vertrauen, sozusagen im Blindflug, einfach auch jetzt diese Schmerzen, diese Unverständlichkeit, dieses Warum, diese Fragezeichen einfach durchtragen und aushalten im Vertrauen. Der Herr wird alles zum Besten lenken, auch wenn ich es nicht kapiere.
Es ist ja nicht so, dass Gott uns erklärt, hör mal zu, auch in der Bibel ist das ja nicht so, dass er sagt, jetzt komme ich mal bald, ich erkläre euch jetzt mal den Sinn des Leidens. Das ist ja der Sinn des Leidens, das ist ja die Frage, die alle umgetrieben hat, die Gläubigen, die Ungläubigen. Bis heute ist das die Existenzfrage schlechthin für viele, auch die Existenzfrage Gottes. Aber man kann sagen, wenn man sich umschaut, es gibt nicht die Erklärung, auch wenn wir sie uns gerne manchmal zurechtbasteln. Die einzige Antwort, die Gott uns gibt, ist eben der, den wir heute am Karfreitag anschauen auf dem Golgotha. Das, mir scheint irgendwie, dass das seine einzige Antwort ist oder seine Herzensantwort.
Das kann man wohl sagen. Und ich denke auch oft in dieser Situation auch an den Hiob, an den Dulder Hiob. Nicht der Hiob, dem ging es gut, der hatte Reichtum, der hatte Erfolg. Und dann hat der Teufel zu Gott gesagt, der kann ja alles, der kann ja fromm sein, der hat ja alles. Und Gott erlaubt, dass ihm alles genommen wird. Dass er letztlich auf einem Misthaufen sitzt und voll Geschwüren bedeckt ist. Und dann dieses Wort von dem Hiob, warum soll ich Gott nicht preisen, wenn es mir gut geht, warum soll ich ihn nicht auch preisen, wenn es mir schlecht geht? Der Name des Herrn sei gepriesen. Ich denke, das könnte eine Antwort sein auch für unsere manchmal ungelösten Warum, die wir haben in unserem Leben.
Und eben der Blick, den Hiob damals noch nicht haben konnte, deshalb sind wir so sehr im Vorteil ihm gegenüber, den Blick auf Jesus selber, auf den Gekreuzigten, dass wir sagen, Gott erklärt uns vielleicht nicht, wozu das alles gut ist, aber er sagt uns in Jesus Christus, dass aus irgendeinem Grund er es für so wichtig hält, dass er diesen Weg selber nicht gescheut hat und er will uns darin trotzdem er will uns in Jesus nahe sein.
Ja, mit diesem Blick auf Jesus können wir auch die Märtyrer, die modernen Märtyrer sehen, die von den ISIS hingerichtet wurden. Wir wissen davon vielen jungen Menschen, die abschwören hätten können und sie hätten ihr Leben gerettet. Und sie sagten, nein, wir lieben Jesus und aus Liebe zu Jesus gehen wir auch in den Tod. Und sie wurden geköpft, sie wurden hingerichtet. Ich denke, die hatten Jesus im Blick. Jesus im Blick, in dem Bewusstsein, Jesus lässt uns nicht fallen, auch jetzt in dieser schrecklichen Stunde.
Sieg in der Niederlage, das war der Titel dieser Lebenshilfesendung mit Karl-Heinz Fleckenstein am heutigen Karfreitag. Vielen, vielen Dank, Herr Fleckenstein. Ganz kurz zum Ende nochmal ein Blick auf Ihre jüngsten Bücher. Sie haben ja einige geschrieben. In dem einen geht es um die Berge im Land der Bibel. Da gehört wohl der Golgotha auch dazu, denke ich, oder?
Der ist auch drin in diesem Buch, ja. Denn Berge sind immer wieder Orte der Gottesbegegnung, des Gebetes. Und schließlich ist auf diesem Berg Golgatha die Erlösung vollzogen worden. Und so sind viele Berge genannt, die auch in der Bibel eine große Rolle spielen. Denken wir nur an den Berg Horeb oder auch den Tabor und viele andere Berge, wo Jesus, wo Gott einfach sich gezeigt hat und sich geoffenbart hat. Und das möchte dieses Buch zum Ausdruck bringen. Und ich möchte den Leser damit einladen, auf Entdeckungsreise mit mir zu gehen, die Berge im Heiligen Land zu entdecken und zu sehen und ihre Botschaft zu verstehen.
Auch der Titel des zweiten Buches, der klingt in dieser Sendung, ist ein bisschen angeklungen, Glaube macht uns stärker.
Ja, das sind Reportagen, das sind starke Erfahrungen von Menschen, die im Glauben auch, wie wir gerade auch besprochen haben, auch viele Schwierigkeiten überwunden haben, mit Blick auf Jesus. So nehme ich zum Beispiel gemeinsam den jungen Brasilianer Raphael nach der Suche nach seinem verschollenen Vater. Oder wir sitzen mit dem Mönch Jacques Murat auf dem Motorrad, als dieser mit einer abenteuerlichen Fahrt durch die Wüste, die im IS-Terror entflieht. Wir begleiten den Schiffbrüchigen José Salvador auf seiner 13 Monaten langen, qualvollen Odyssee. Und so ist dieser roten Faden, diese Geschichte, die das Leben selbst geschrieben hat, eine einschneidende Begegnung mit Gott. Auch wenn es nicht immer ein Ende und ein Happy End gibt in diesem Buch, so sind die Geschichten doch von Hoffnung, die all unser Begreifen übersteigen, wie wir es gerade jetzt auch in diesem Gespräch über Golgatha getan haben.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr Infos brauchen, können Sie beim Hörerservice von Radio Horeb anrufen unter 08321 110 08328 921 110, oder Sie gehen ins Internet auf die Seite von Radio Horeb www.horeb.org und schauen dann in der Rubrik Programm unter der heutigen Sendung nach. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Dankeschön vor allem aber an Dr. Karl-Heinz Fleckenstein dafür, dass er diese Stunde mit uns gestaltet hat zum Karfreitag mit seinen vielen Erfahrungen und dem Hintergrundwissen aus dem Heiligen Land als Reiseführer dort. Vielen herzlichen Dank, Dr. Fleckenstein. Ja. Und ganz herzliche Grüße nach Jerusalem auch an Ihre Frau.
Dankeschön, es war für mich eine große Freude, jetzt mit Ihnen wieder im Gespräch zu sein. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.
Einen gesegneten Karfreitag wünschen wir Ihnen allen. Alles Gute und auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.